Was Snow Farming bedeutet und was die Sommerfrische zukünftig auch fürs Jogelland bedeuten wird, hören wir in dieser Folge. Wolfgang Orthofer im Gespräch mit mir, Sonja Romira, im Jogelland-Podcast Geh, Schau, Hör.
Geh, Schau, Hör.
Menschen im Jogelland.
Ja, grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geh, Schau, Hör, dem Podcast aus dem Herzen des Jogelands. Heute bin ich schon ganz gemütlich bei einem Spaziergang in St. Jakob im Walde unterwegs. Wir sind rundherum heraus bei der Pension Orthofer. Es ist so richtige Sommerstimmung, die Sonne strahlt, die Blümchen rundherum, auch die ganzen Ameisen, die schon aus dem Wald herumkraxeln, sind unterwegs und auch einige Mountainbiker haben wir heute schon gesehen. Es ist aber jetzt so, dass auch hier so ein gewisser Hauch von Winter weht. Und was das bedeutet, werden wir heute genauer besprechen. Ihr kennt sicher alle diese legendäre Jogelland-Loipe, die im Schnee Menschen aus nah und fern begeistert. Und darüber werde ich heute mit dem Wolfgang Orthofer sprechen. Schön, dass ich bei dir sein darf.
Ja, servus, grüß dich. Freut mich sehr.
Freut mich wirklich. Und vor allem, dass wir gleich so eine schöne Runde spazieren. Das ist ja traumhaft
ja,
da bei dir.
Ja, wir gehen gerade auf der Loipe ein wenig. Also das, in unseren Stadionbereich.
Ja, Stadion, was heißt Stadionbereich?
Ja, wir bewegen uns da jetzt da im Langlaufstadion. Es ist ja so, dass man hier die Übungsspuren hat auf dem Feld für die Langlauftrainerin, klassisch und Skating. Es gibt dann auch einen Biathlonstand da um Luftdruckgewehrschießen. Es besteht die Möglichkeit, Veranstaltungen hier zu machen, Langlaufrennen, Landescup, steirische Meisterschaften.
Okay, also das ist so der Bereich, wo eigentlich alle losstarten, aber eben man wirklich auch trainieren kann für alle möglichen Sachen. Und wenn auch Events sind, ist da direkt, wo wir jetzt stehen, der Hauptspot.
Ja, genau.
Also ich muss sagen, das ist wirklich gerade so wunderschön. Rundherum ist der Wald, der das Ganze einbettet. In der Mitte sehe ich auch eine abgedeckte Schneekanone, wenn ich mich da recht entsinne, oder?
Ja, da steht eine Schneekanone auf einem Turm um. Wir haben insgesamt 10 Stück davon mit einem Beschneiungsteich. Es geht leider heutzutage nicht mehr anders. Ohne technischen Schnee ist das so ein Betrieb, der was professionell betrieben wird, auch beim Langlaufen, so wie bei den Alpinen, ist das ohne Schneekanone nicht mehr möglich.
Ja, die Zeiten haben sich da halt in diesem Bereich vor allem geändert. Aber dazu werden wir später noch einiges hören. Ich möchte jetzt einmal noch zu Beginn ein bisschen über dich auch und deine Wurzeln sprechen. Du hast mir erzählt, du bist so mit 12 Jahren circa aus Wien hergekommen, oder?
Ja, ich bin aus 12 Jahren im 80er Jahr aus Wien gekommen und hier geblieben.
Ja, was hat dich bewogen, hier zu bleiben?
Meine Frau.
Das ist ein guter Grund.
Meine Frau und die Landwirtschaft und generell die Natur heraus. Ich war eigentlich nie so richtig der Stadttyp, obwohl ich in der Stadt aufgewachsen bin. Hat es mich immer mehr am Land, aufs Land ausgezogen.
Ja, und hast du deine Wurzeln wahrscheinlich dann da finden können?
Habe ich gefunden, ja.
Ja, das ist schön. Und wie bist du dann zum Betrieb und der Betriebübernahme da dazu gekommen?
Wir haben im 91er Jahr geheiratet, habe mich dann selber angemeldet in der Landwirtschaft, habe dann den Schwiegervater immer geholfen, bin natürlich ausgegangen, auch eingearbeitet nebenbei noch und habe da schon im Winter eigentlich mit ihm die Loipen immer betrieben. Es war früher nur Naturschneeloipen, so mit Ski da gefahren. Ich bin hinten auf so einen, von der Spurplatte geguckt, das Gewicht und so haben wir die Spur gezogen.
Okay, also das heißt, du hast da wirklich das Handwerk vor Ort dann schon mit gelernt dann noch dazu,
ja,
oder?
Ja, genau.
Weil das ist sicher nicht so einfach, stell ich mir vor. Also wie lernt man sowas überhaupt oder was ist da wichtig?
Naja, wichtig ist, dass du selber auch langlaufen tust, dass man den Spurt betreibt, dass man dann beim Präparieren oder weiß, wann nehme ich eine Spur aus, so eine Kurve, wie lege ich eine Kurve an, dass das nicht schnell wird, dass man aus der Spur aussteigen kann. Das sind halt da die Dinge da
also
dabei.
Die kleinen Handgriffe auch, dass man weiß. Ja. Dann, ja, meistens ist es so, dass die Kleinigkeiten dann die Professionalität zeigen. Ja.
Aber das dann ausmacht.
Ja, das glaube ich sofort. Also, wie war es dann für dich, weil, wenn du sagst, vorher war es rein Natur, Schnee, Loipe auch dieser Übergang in dieses Touristische zu sagen, ja, boah, wenn wir das wirklich gescheit machen wollen, dann müssen wir ein bisschen mehr wahrscheinlich angehen, oder?
Ja, das hat sie, angefangen hat sie das Ende der 90er Jahre.
Ja.
Wir haben da einen Winter gehabt, da sind wir den ganzen Winter nicht fahren können mit der Loipen, weil es keinen Naturschnee gehabt hat. Und ja, im Großteil haben wir auch keine Leute gehabt. Dann haben wir gesagt, ja, irgendwas muss geschehen, irgendwas müssen wir machen. Haben eigentlich dann mit den Alpinern in St. Jakob im Walde Kontakt aufgenommen, auf der Gegenseite von Inzernhang. Und haben einen einmal gefragt, wie das ist, ob sie für uns einen technischen Schnee machen könnten.
Was verstehe ich jetzt unter technischer Schnee? Das ist der Kunstschnee, wie man so
ja, der Kunst, sagt, es ist ja kein künstlicher Schnee. Es ist nichts Künstliches dabei. Der technische Schnee aus der Schneekanone ist ein Schnee, es ist nur Wasser, ein gefrorenes Wasser.
Okay.
Also Kunst, sagt man ja auch mal Kunstschnee, es ist ein Maschinenschnee oder technischer Schnee.
Ah, okay, das habe ich noch nie gehört. Ja, spannend. Weil wir jetzt da, ich glaube, gerade unterwegs sind da beim Teich, oder? Ich sehe zwar nicht drüber, aber die große Kanten da. Aber ich nehme mal an, da ist Wasser dahinter, oder?
Ja, das ist in so einem Beschneiungsteich.
Wie viel Liter fasst der?
Das ist ja da riesig. Sind 16.000 Kubikmeter Wasser drinnen, wenn er voll ist. Jetzt ist er noch nicht ganz voll. Es ging ja noch 1,5 Meter hoch. Aber bis im Herbst ist er dann voll. Aus diesen kann man wiederum, das Verhältnis ist ca. 2,2, kann man dann 32 oder über 30.000 Kubikmeter Schnee machen.
Boah, okay, also da sprechen wir schon von großen Massen. Wie viele Kilometer sind insgesamt jetzt, was du da dann an Piste hast?
Ja, wir haben insgesamt 40 Kilometer Loipe. Mhm. Wenn nur Naturschnee ist. Und haben davon schwach 15 Kilometer auf technischen Schnee.
Okay. Und vom technischen Schnee sagst du, also wann startet man da? Also ist das dann schon, ja, oder fängt das erst währenddessen an, dass man sagt, okay, schauen wir mal, wie der Schnee daherkommt dieses Jahr? Oder?
Ja, die Zeiten sind vorbei. Der Naturschnee ist heutzutage was, wenn man es so professionell betreibt wie wir, nur was für die Optik.
Wirklich?
Es geht nur um einen technischen Schnee mehr.
Okay, also dieses Gefühl zu haben, da ist noch alles.
Genau, es ist auch so, wenn man mit dem Blin zusammengesessen auf der Planei und der sagte, wenn es einen Meter Schnee hat, es ist schön, aber intrinsisch braucht es einen halben Meter technischen Schnee, dass das was wird.
Ja, sicher, weil wie soll man sonst zu der Qualität der Umsetzung dann mit den Skiern auf der Piste oder auf der Loipe kommen, ne?
Genau. Es ist heutzutage so, nicht? Voriges Jahr oder vorvoriges Jahr hat es in 2 Tagen bei uns einen Meter Schnee gemacht, 94 Zentimeter. Das Wetter hat dann kurzfristig umgeschlagen, gleich nach den 2 Tagen, wo es da geschnitten hat. Es hat zum Regen angefangen und binnen einem Tag war der Schnee wieder weg.
Ah ja, das klar. Der Regen ist auch der größte Feind, oder? Eines Leibbesitzers.
Eines Naturschnee. Beim technischen Schnee schaut es wieder anders aus.
Aha.
Der technische Schnee hält viel mehr aus, weil er kein Kristall ist.
Ja.
Kein Schneekristall, sondern eine gefrorene Eiskugel.
Ach so. Ja, stimmt, wenn man so schaut und so wirklich den technischen Schnee anschaut, sind alles so kleine Kugeln, wenn man die in der Hand hält.
Die Düsen selber, es ist so eine Düse, wie der Ölofen hat.
Ja, okay.
Der zerstäubt das Wasser in den Hundertstelbereich. Der Ventilator, was drinnen ist, bläst das Kugelchen in die Luft. Es wird dann noch Pressluft mit eingeblasen und aus diesem Aggregatzustand friert das Kugel.
Ja.
Das fängt dann bei minus 3 Grad circa an. Hängt dann noch von der Luftfeuchtigkeit an. Und in der Flugzeit gefriert das Kugel. Umso kälter das ist, umso mehr Kugel kann ich machen. Umso mehr Schnee macht die Schneekanone.
Okay, hast du ein perfektes Wetter-Luftfeuchtigkeitsverhältnis? Was sagst du, da wird der perfekte technische Schnee?
Ja, im Jänner, Februar, wenn die Luftfeuchtigkeit herunter dann ist, auf 20-30%.
Ja.
Und das hat 7 Hochgrad minus. Du kannst zuschauen, neben der Schneekanonen, wie der Schnee wächst.
Okay, also da zahlt es dann ordentlich dann gut aus.
Dann zahlt es sich vollkommen aus. Weil das ist ja das, was die Schneekanone hat. Ob ich jetzt viel Schnee mache oder wenig Schnee, die Kosten bleiben die gleichen.
Ja.
Die Schneekanone läuft, der Elektromotor braucht Strom.
Ja.
Kommt viel außer. Ist er billig produziert, kommt wenig aus, ist er teuer produziert.
Ja, ganz eine wirtschaftliche, einfache Rechnung, so gesehen.
Genau.
Ne?
Und gerade am Anfang, wo es halt im Dezember, wenn es dann kalt wird, es ist generell ist es jetzt immer so gewesen in den Jahren, dass es eine Woche immer kalt ist. Und in den 7 Tagen, was da kalt ist in unserer Region, muss die Piste fertig sein.
Ah, okay. Mhm.
Darum, wiederum, werden auch die Schneekanonen aufgerüstet.
Also für diese Zeit auch da. Mhm.
Früher hast du gesagt, du brauchst, was ich, 10 Kanonen, heute brauchst du schon 30.
30?
Ja, die kalte Zeit wird kürzer. Du musst aber in der kurzen Zeit gleich viel Schnee machen wie früher in der langen Zeit.
Braucht man mehr Gerätschaften?
Braucht man mehr Geräte.
Ja.
Wasser und Strom bleibt das gleiche eigentlich. Aber du brauchst halt mehr Geräte da.
Ja, verständlich, ja. So, wir sind jetzt bei unserem Spaziergang an einem Ort angekommen, wo ein riesengroßer, momentan, für mich schaut es ja eher aus wie ein Erdhaufen, aber ich glaube, da steckt ein bisschen was anderes dahinter, oder?
Ja, Erdhaufen ist keiner, es ist, außen haben wir jetzt Sägespäne.
Ah, okay, ja.
Und unter den Sägespäne liegt jetzt der Schnee vom vorigen Jahr.
Ja, und da sprechen wir, ich glaube, über Snow Farming.
Ja, das ist jetzt Snow Farming da.
Ja, erklär uns einmal, was ist denn das?
Snow Farming ist das eigentlich, dass man in Schnee vom vorigen Jahr entweder produziert oder zusammenschiebt, übersommert. Und aus den, mit denen kann ich dann in der letzten Novemberwochen fangen wir dann an zum Ausführen. Mit denen kann ich am 1. Dezemberwochen fix garantieren, dass mein Löpen startet.
Also touristisch optimal, dass man wirklich auch terminlich garantieren kann, weil da hängt ja vieles zusammen. Das ist ja keine Jux und Tollerei, sondern man möchte ja die Gäste dann auch was anbieten können vorher. Ne?
Das ist das Problem, was wir immer gehabt haben. Ja, wann geht es bei euch zum Langlaufen? Ja, kommt es im Dezember. Ja, und wenn es dann nicht geht, dann habe ich da bucht. Na, da fahren wir lieber wohin, wo es hundertprozentig geht, eher auf einen Gletscher aufführen. Und dann haben wir gesagt, ja, das kann es ja nicht sein. Das muss ja da bei uns auch gehen.
Ja.
Und wir haben uns dann einmal so umgekehrt und ich habe einmal da Telefonate geführt. Kommt das eigentlich von den norwegischen Ländern, das Snow Farming? Die machen das schon. Das waren die ersten. Dann ist das gekommen eigentlich zu den Großschanzen.
Ja.
War ja der Weltcup im Dezember bei den Großschanzen schon anfängt und die müssen eine Schneegarantie für die Schanzen hergeben. Für den Fiss. Und dann haben wir mit denen da geredet und hin und her und jeder deckt so ein wenig anders. Da eine da hat Hackschnitzel drauf und da der Plane drüber. Und dann haben wir gesagt, ne, Hackschnitzel ist ja kein Problem. Na, wer zahlt denn da die Plane da drüber? Das ist jetzt 15 Meter hoch, der Haufen. Da geht mit dem Hubschrauber drüber fliegen. Der Unfall ist stolper,
ja.
Was du für Aufwand betreiben musst. Und dann ist mir eigentlich eingefallen, dass es in Davos eigentlich auch in der Schweiz ein Schneelabor gibt. Und sie die dann eigentlich, wie der technische Schnee gekommen ist, eigentlich mit denen ziemlich abgefasst haben und habe den einfach angeschrieben in Davos. Und es hat nicht lange gedauert, haben sie zurückgeschrieben, dass sie im 98er Jahr schon die ersten Versuche gemacht haben. 99 dann ein Großversuch mit 25.000 Kubikmeter. Der hat jetzt zum Vergleich hat der ca. 12.000 bis 14.000 Kubikmeter, also fast dreimal so groß. Haben den auf 3 verschiedenen oder 4 verschiedenen Arten abgedeckt, mit Sensoren bestückt und haben dann eine Abhandlung geschrieben davon. Das war so ein 100-Seiten-Schmöcker.
Ja, Nachtlektüre für dich.
Ja, ich habe mal gelesen, 20 Seiten und dann habe ich es aufgegeben, weil mir war das einfach zu hochtechnisch.
Okay.
Teilweise schon nicht mehr verstanden, was ich gelesen habe.
Ja.
Und habe den wieder angeschrieben, ob es von denen, was ich mir da geschickt habe, eine Kurzfassung gibt.
Mhm.
Und er hat eigentlich zurückgeschrieben an einen Dreizahler und hat gesagt, geht jetzt darum, ein Abdeckmedium zu finden, was schnell Wasser aufnimmt, aber atmungsaktiv bleibt.
Warum ist das mit dem Wasser aufnehmen so wichtig?
Die Hitze selber ist gar nicht so das große Problem. Das Problem ist das Regenwasser. weil das Wasser warm ist.
Ach so, okay.
Und was noch ist, wenn Wasser verdunstet, das kommt eigentlich von den arabischen Völkern. Die haben einer vor Christi Geburt schon einer Wasser im Darm drin, in seiner Darmhaut drin gehabt.
Aha, ja.
Und das Wasser, das war aber nicht dicht, der Darm, der ist nach außen gedrungen, verdunstet.
Ja.
Und dadurch ist das Wasser trinkbar geblieben. Wenn Wasser verdunstet, entsteht immer Kälte.
Mhm.
Somit kühlt sich der Haufen selbstständig da, wie ein Kühlschrank.
Okay.
Kühlschrankprinzip. Da liegen jetzt auf den Schnee liegen jetzt ca. 50 cm Sägespäne. Die unteren 20 cm sind immer nass und feucht. Dann 10 cm, die sind so halbert. Und die oberen 20 cm, um die geht es jetzt. Das ist eigentlich das Wichtige da dabei. Wenn wir jetzt zubegehen zu den Haufen und schauen, dann werden wir sehen, dass die Sägespäne jetzt oben auf trocken sind. Und hinten auf nass und feucht. Die Sonne scheint drauf, das Wasser verdunstet, jetzt kühlt er sich.
Ja.
Jetzt kommt dann die Regenzeit, oder so wie gestern hat es 8 Liter gekränkt bei uns. Dann können die Sägespäne die 8 Liter wieder aufnehmen.
Ja, wenn man das angreift,
ist Außendruck. Und wenn man reingrabt, wird's dann, wenn du da reingreifst, greif rein mal da, da spürst du direkt die Kälten. Schon drinnen?
Ah, ja, das ist ein kompletter Unterschied von den Graden. Weil man da nur wirklich, das sind gerade einmal 20 Zentimeter da rein.
Genau. Und früher eigentlich, das hat der Vater schon mal gesagt, haben sie zum Beispiel bei uns im Keller, im Gewölb, einen Eiskeller gehabt.
Ja.
Da haben sie im Winter am Eisblech geschnitten. Die sind dann in den Keller gekommen und die sind mit Stroh zudeckt geworden. So sind eigentlich Getränke und Fleisch gelagert geworden über den Sommer.
Weil wie wäre es sonst früher gegangen? Ne? Hat man ja trotzdem das Fleisch auch gehabt.
Mhm. Und da ist jetzt das Gleiche.
Also eigentlich ein System von der älteren Generation oder vielleicht auch aus der Not von früher, da wieder aufgenommen und auch international genutzt.
Ja.
Also das ist schon eine tolle Sache.
Und also, das ist das, was wir auch von den Kosten handeln mögen.
Ja.
Es hilft nichts, wenn ich jetzt das noch größer machen würde. Ich möchte mir es nicht leisten. Es kostet das Ausführen was. Du brauchst dann einen Bagger. Der hat dann insgesamt, also mit dem Zudecken und Anschaufeln und Ausführen, hat der Bagger 14 Tage gearbeitet.
Boah, 14 Tage? Mhm. Ja, sicher. Also, ich meine, ist ja riesig groß.
7-8 Tage im Herbst und dann beim Vieren so bei den 10 Tagen.
Okay.
Mhm. Fahren dann mit der Mischstarrer, mit 3 Mischstarrer große, kommt der Schnee hinten rein und wird dann auf der Loipe ausgestreut.
Das ist höchst interessant. Und vor allem auch, es ist so, man geht da durch den Wald und denkt sich, okay, wie viel Grad haben wir heute? Und die 26, 27 Grad was?
Ja, und da ist wieder der Vorteil von einer Waldloipe gegenüber von einer Wiesenloipe. Die Sonne scheint nie lange auf den gleichen Fleck.
Ja, durch die Sonnenwendung über den Tag, gell?
Durch das, dass sie die Erde dreht.
Ja.
Scheint, hast nie lange eine Einfallszeit auf dem gleichen Fleck. Dadurch hält auch der Schnee viel länger im Wald.
Okay, ja.
Als wenn ich eine reine Wiesenloipe hätte.
Ja. Mhm. Ich meine, vorne wahrscheinlich der Trainingsbereich, wo vorne die große Wiese ist, da ist wahrscheinlich ein bisschen anders, oder?
Da ist es anders, da musst du auch mehr schneiden, musst du mehr Schnee auflegen.
Ja.
Und was noch der Vorteil ist, wenn ich da dran schneibe, ist die ganze Wiese weiß.
Ja.
Auf der anderen Seite muss man sich auch das vorstellen, wenn das eine reine Wiese jetzt ist und es ist gar kein Wald da, dann ist es jetzt neben dem Schnee grün.
Ja, natürlich.
Wer will da langlaufen? Mhm. Im Wald sehe ich das aber anders. Im Wald, der Baum ist immer grün. Da fällt das gar nicht so auf.
Das macht einfach auch mit der Vorstellung etwas anderes. Gell?
Das ist vom Kopf her, bist du ganz anders unterwegs.
Das glaube ich sofort. Und man hat ja auch, es ist ja schon so schön, wenn man zu euch auffährt, wörtlich. Ja? Die Höhenmeter, die man ja auch zusammenkriegen muss regional, dass man da ist, macht ja auch schon immer was mit dem Erlebnis.
Ja, wir liegen da auf 1200 Meter.
Ja.
Von den Temperaturen her passt es. Es funktioniert noch, das Beschneiden. Und wenn es wärmer wird, dann werden wir in 10 Jahren unser Beschneiungsteich als Bodenteich nutzen.
Man muss ja sich auch an die Gegebenheiten in gewissen Bereichen ja anpassen. Was würdest du wirklich sagen, was ist denn die größte Herausforderung jetzt für dich, auch da im Jogland, einerseits mit der Loipe, aber im Tourismus oder auch, Klimawandel kommt ja alles dazu. Was ist da für dich?
Ja, der Umschwung einfach. es wird sicher irgendwann einmal aus sein mit dem Langlaufen.
Ja.
Oder mit dem alpinen Skifahren bei uns. Irgendwann ist einmal der Punkt erreicht, wo die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist, dass ich sage, ich schneib da auf der Alpen. Ich habe nur Strom für 10 Kanonen, die habe ich. Das ist leistbar, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich da aus der Anlage jetzt da 30 oder 40 Kanonen machen darf, weil es nur 2 Tage mehr kalt ist. Dann ist es irgendwann noch wirklich einmal aus. Dann muss man das Mountainbike oder zum Beispiel, wie wir gesagt haben, aus dem Beschneiungsneid einen Paradeteich machen und diese Sachen mehr betreiben.
Ja, natürlich. Also man sieht ja auch schon, wenn man herkommt zu euch, es ist ja jetzt der Sommer und ihr seid ja auch jetzt schon gut aufgestellt im Mountainbike-Bereich auch, was ich so mitgekriegt habe.
Ja,
Urlaub am Bauernhof habt ihr
ja
auch.
Am Bauernhof haben wir, ja. Das ist eine sehr gute Schiene für die Familien. Wir haben auch einen Mountainbike-Verleih, E-Bike-Verleih dabei beim Gasthaus. Wir sind schon herum, das heißt, du brauchst nicht mehr auffahren.
Ja.
Du fährst jetzt von da weg. Du kannst im Hochwegslauf fahren, vor allem machst du noch mal 100 Meter hinauf, aber heutzutage mit einem E-Bike bist du in 1,5 Stunden am Hochwegslauf. Oder du fährst Bretouille um mich oder Wildwiesen auf dem Aussichtsturm. Die Möglichkeiten sind groß.
Ja, viel Abwechslung, die ihr da bietet. Wann war denn das eigentlich? Zuerst hat sie gesagt, wart ihr rein nur vom Loipenbetrieb? Habt ihr einen Sommerbetrieb so auch schon immer dabei gehabt?
Es war früher mal so, dass früher waren Wanderer.
Ja.
Das war eigentlich in der Hauptsaison. Die Loipen selber ist dann, ja, die ist im Winter halt mitgelaufen. Und ab 2000, wir haben dann 2000 aus zum Bauen angefangen. Mit der Beschneiung und seitdem ist eigentlich die Loipen mehr als der Sommerbetrieb.
Ah, wirklich? Da hat es dann diesen Wechsel gegeben?
Ja, es sind ca. 15.000 Personen im Winter da langlaufen.
Boah, 15.000?
Ja, da sind Tag dabei, da sind 700-800 Leute da auf der Loipen.
Wow. Ja, sicher, du brauchst da die Kilometer, die du auch hast, das ist auch aufteilt noch, aber die hast du ja.
Ja. Und was halt für uns halt extrem gut spricht, es ist alles vorhanden von der Infrastruktur. Es ist ein Gasthaus da zum Essen, es ist ein Top-Skiverleih da. Es gibt eine Langlauftrainerin. Wir haben da einen großen Hügel, den beschneiden wir auch, den brauchen die Kinder zum Spülen im Winter. Weil es ist ja so, wenn die Eltern kommen und langlaufen mit den Kindern, die Kinder wollen nach einer halben Stunde nicht mehr.
Ja,
die wollen dann was anderes tun.
Halten nicht so lange durch mit der gleichen Tätigkeit.
Du willst aber selber noch einmal klaffen. Also was du tust, kannst du dann Pop ausreichen, gehen da die Kinder Pop fahren, und du läufst halt noch 2 Runden.
Würdest du sagen, ist das ein bisschen so ein eigenes Geheimnis, dass einfach alles am Platz, an einem Platz ist?
Wir kennen so die Top 3 Loipen in der Steiermark. Das ist auch vom Landsteiermark so, wird das auch so kommuniziert. Es ist da die Ramsau an erster Stelle, dann Bad Mitterdorf und dann sind wir im Jogelland. Wie wir dort waren das erste Mal, hat es geheißen, als Oststeier, was wollt ihr denn überhaupt da bei uns? Es hat sowieso nie einen Schnee. Und wenn wir heimgefahren sind, die Margret und ich, meine Frau, haben wir gesagt, nicht denen sagen wir es. Das kann es ja nicht sein. Und oft ist das dann so richtig losgegangen.
Ja, da hat man einen inneren Ehrgeiz nachher noch mehr, ne, wenn man es einen Tag will.
Und heute, ja, Jogelandläupen, wenn in die Ruhe auf Veranstaltung ist und du hast deine Jacken an und da steht hinter dem Jogelandläupen, kennen sie dich auch.
Ja, also ihr habt auch euren Bekanntheitsgrad durch das natürlich auch deutlich gesteigert.
Ja, das auf jeden Fall.
Du, und weil du gerade gesagt hast, auch deine Frau Margret, ja, die ist ja auch tatkräftig. Du bist ja jetzt da nicht alleine am Schaffen, sondern ja deutlich mit deiner Frau auch unterwegs.
Meine
gell?
Frau macht das Gasthaus. Ich mache die Außenarbeiten. Winter hilft natürlich auch im Sommer im Gasthaus. Aber im Winter bin ich hauptsächlich auf der Alpen unterwegs. Ich stehe da jeden Tag um 4 Uhr auf. Dann jeden Tag Spuren in der Früh um 4 Uhr. Das ist ca. 2 bis 2,5 Stunden Arbeit. Wir haben da Top-Pistengerät, also wir können wirklich eine super Spur machen. Das ist beim technischen Schnee ist das ganz wichtig, gleich wie bei den Alpinen, da wird einfach jeden Tag, du musst einfach jeden Tag spuren, weil eben der technische Schnee vereist und dann kannst du nicht langlaufen. Der Alpine will ja, dass das hart wird, dass die Pisten hart ist und dadurch hält es länger.
Ja.
Bei uns ist es umgekehrt. Darum da wir in der Frühspuren, nicht am Abend. Dadurch hast du einen frisch aufgefressten Schnee.
Okay.
Der braucht ca. 4 bis 5 Stunden, dass er wieder zusammengefrisst. Dadurch ist er in der Früh, bis zum Mittag einmal, ist er schön aufgefrisst. Und zieht er eigentlich dann ab Mittag erst wieder so richtig an.
Ach so, okay. Es kommen die Leute eher vormittags, nachmittags, gibt es da Tendenzen?
Vormittag und Nachmittag. Das
überall, Hauptsache voll.
Hauptsache voll. Doch es teilt sich auf über den ganzen Tag.
Wenn du jetzt sagst, als Jogland im touristischen Bereich, was würdest du wünschen für die Region, für dich auch als Gastgeber, Unternehmer, was sagst du, wow, das wünsche ich mir eigentlich für unsere Region, dass es so weitergeht.
Wenn es so weitergeht, ja, dass es eigentlich von weiter her nicht noch wärmer wird.
Ja.
Wenn es so jetzt bleiben darf, dann kriegt man noch die Kurven. Auch generell im Jogland, glaube ich. Vom Sommerbetrieb her, weil es ist ja im Sommer bei uns auch nie so warm. So wie es in der Stadt ist. Wo irgendwo hinfahren und man schaut ja selber auch was an, was Mitbewerber betreiben, machen. Aber es ist daheim trotzdem immer noch am schönsten im Jogland.
Ja, was zieht dich speziell, weil du sagst, bah, Jogland, das ist genau das, wieso ich jetzt mit beim Heim komme und mir denke, bah, das ist so.
Es ist generell so, dass das Jogland sicher nicht so ein Massentourismus oder überlaufen ist, so wie in einer Großregion. Wenn ich wohin fahre und ich gehe auf die Alm auf und dann kommen mir schon die Leute entgegen mit Hall oder Roh und das ist da bei uns nicht. Da geht es noch ein wenig ruhig und gemütlich zu. Persönlich, das, was die Gäste überhaupt jetzt zum Schätzen lernen, wieder auch die Jugend.
Ja, diese Gastfreundschaft und diese herzliche, ehrliche, einfache Art auch, oder? Das ist das, was ich immer sage. Also auch wenn ich hergekommen bin, das war schon so schön, passt, kommt meine erste, grüß dich, was magst du trinken? Ja, ja, das ja. Ist wirklich so ein schönes Ankommen einfach, gell? Muss ich schon sagen.
Ja, weil es auch nicht so die großen Häuser gibt für den Massentourismus. Das gibt es bei uns eigentlich in der Region nicht. Dadurch ist das alles viel gemütlicher und es geht noch viel gemütlicher her da.
Ja, und vor allem auch, und das merkt man so schön, wenn wir da jetzt da durchspazieren, uns bläst da eigentlich auch so eine schöne Brise an Wind immer. Obwohl es jetzt da die letzten Tage und heute auch sehr heiß ist, ist es da noch immer gemütlich gut, auch in der Sonne zum Aushalten.
Ja, das ist insofern, was wir da haben eigentlich. Wir sind eher ein windreiches Gebiet, auch im Winter. Darum gibt es auch am Stoleck und Bredouille einen großen Windpark. Da steigen jetzt 48 Windräder. Laut Statistik oder was da Wind gemessen wird, geht bei uns auf 1500, 1700 Meter der Wind so wie im Hochgebirge auf 3500.
Ja.
Dadurch ist auch der Windpark gekommen. Und dadurch sind auch die Temperaturen nicht so extrem.
Was natürlich in Zukunft auch ein großer Vorteil touristisch sein wird, dass man sagt, man hat auch so seine eigentlich aber auch nicht sehr weit entfernten Spots von den Städten rundherum, wo man sich auch ein bisschen Erfrischung holen kann.
Ja, auf jeden Fall. Wir liegen genau in der Mitte zwischen Wien und Graz. Fast von jeder Seite 1,5 Stunden. Also da kannst du auf einen Tagesausflug, ist das alles keine Affäre.
In Wirklichkeit kommt eigentlich wieder zurück so diese typische frühere Sommerfrische, oder? Dass das
ja,
auch wieder
genau.
Für die ja, jetzige Zeit nicht optimal gesagt werden kann, gell?
Ja.
Ja, du, wenn ich da mit dir jetzt da durchspaziert bin, man merkt so richtig, es lebt nicht nur hier, ihr seid wirklich mit dem Jogland auch richtig verwurzelt. Das ist echt schön zum Spüren und vor allem auch so deine Hingabe zu diesem Handwerk beim ganzen Langlaufen. Das ist echt super schön zum Spüren.
Zeit hat das immer so, oder ich sehe es jetzt auch. Während tut es nicht an was, wenn du das lebst.
Und das spürt man bei euch, eindeutig. Ja.
Es ist ja so, dass wir angefangen haben, und wir waren ja beim Notar oder beim Steuerberater und da habe ich gesagt, ja, wie viel Geld habt ihr und was kostet das Bau? Ja, das kostet so und so viele Tausende. Ja, und wie viel Einnahmen habt ihr? Ja, das wissen wir nicht. Ja, früher war es ja gratis, die Leute. Jetzt kostet es 11 Euro, eine Tageskarten. Ja, und wie wollt ihr das machen? Das möchtet ihr nie zurückzahlen, die Schulden. Sag ich, warum soll das nicht gehen? Ja, da hat einmal einen Kostenplan aufgestellt und das. Sag ich, das kostet ja alles Geld. Mit dem könnt ihr ja schon bauen.
Ja.
Sag ich, wenn ich jung bin, habe ich auch ein Haus gebaut. Und habe ich Geld gehabt zum Ausbauen? Nein. Musst jetzt selber viel tun. Ja. Ganz einfach.
Und auch wichtig ist die Motivation. Auch der Pioniergeist, der schlummert halt in dir und ist ausgelebt in jeglicher Art und Weise. Das merkt man schon. Und ich glaube auch, dass eben du und die Margrit das auch dadurch, dass ihr da so zusammenhaltet, das auch in Umsetzung gehen kann, wenn man beide da hat und gemeinsam auch dafür steht, dass man das entwickelt. Gell?
Das ist sicher so. Wir betreiben auch die Leute eigentlich nur zu dritt.
Ja.
Das ist der Greta von Max. Der macht den Schieferlei. Ich mache eigentlich die Beschneiung. Er macht auch Schneeführen. Und dann haben wir noch einen Pfleger Johann, der was da der Kassier ist von unserem Verein, weil es heißt ja Jogelland Alpenerhaltungsverein. Und wir haben uns das in Österreich übrigens angeschaut, wer so Alpen betreibt. Und das sind dann die Tourismus, die Gemeinden. Da reden dann 15 Leute mit, ob jetzt Schnee geführt wird oder nicht. Dann heißt es, naja, jetzt haben wir schon so viel Schnee geführt, das ist schon so viel Geld ausgegeben geworden, jetzt hören wir auf, mehr Firmen nicht. Und dann haben wir gesagt, nein, wir müssen das anders machen. Wir machen das nur zu zweit. Und wenn wir sagen, wir legen da jetzt einen halben Meter Schnee auf oder einen Meter Schnee auf, dann legen wir das auf und dann wird das so gemacht.
Ja, das macht sich ja einfach in den Entscheidungen und Schnelligkeit vor allem. Muss man ja schnell reagieren. Wie du auch gesagt hast, wenn jetzt nur so ein paar kalte Tage sind, muss man ja schnell entscheiden, machen wir es jetzt oder nicht. Fertig. Ja.
Und auch beim Schneeführen, das sagt der nächste Woche warmer. Die Woche ist es noch so 0 Grad. Zum Schneiden geht es nicht, aber Schneeführen könntet man. Fahren kannst du auch nur, wenn es kalt ist oder wenn es ein wenig kalt ist, nicht, wenn es zu viel aufgeht, dann machst du wieder zu viel Furchen mit dem Fahrzeug, dann runierst vielleicht mehr. Musst du das jetzt machen, also machen wir das heute Nacht. Wenn da Zähne mitreden, da traust du durch.
Ja, klar. Aber schön, dass das so Hand in Hand geht. Das ist wirklich toll, das muss man sagen. Du, lieber Wolfgang, ich sage herzlichen Dank für deine Expertise, für diese Führung durch dein wunderschönes, gemütliches Refugium, das ihr euch da ja eigentlich aufgebaut habt. Wir sind jetzt dann wieder retour beim Gasthof. Liebe Grüße bitte auch an deine Frau, an die Margret.
Ich werde die ausrichten.
Danke für deine...
Herzlichen Dank.
Ja, danke auch für deine Zeit, für deine Gastfreundschaft. Ja, und auch den Einblick in das Leben zwischen Loipe, Landwirtschaft, Gasthaus und Leidenschaft vor allem. Das merkt man bei dir. Wenn ihr jetzt Lust habt, ein bisschen da vielleicht nochmal einen Kurs auch auf der Loipe zu machen oder auch hier einen Einblick zu bekommen, sich ein bisschen aufzufrischen, bitte legt's los. Der Loipeneinstieg im Winter mit dem 1. Dezember haben wir schon gehört, da geht's wieder los, schaut's vorbei und auch jetzt ist es schon wunderschön hier heroben bei der Pension Orthofer in St. Jakob in Walde. Mehr zur Region, viele weitere Ausflugstipps und Kraftorte findet ihr auch auf jogelland.at und jetzt bin ich noch beim Kraftort. Was ist denn dein persönlicher Kraftort hier im Jogelland?
Mein persönlicher Kraftort ist das, da wo wir daheim sind. Wir sind da bei so einem großen Stau vorbeigegangen.
Ja.
Das ist unser Kraftplatz.
Okay, also wirklich der persönliche zum Krafttanken vor Ort. Ja, auch diesen Kraftplatz werdet ihr auf jogelland.at entdecken. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört es auch beim nächsten Mal wieder rein. Ich sage herzlichen Dank, Wolfgang, an dich.
Ich sage recht schönen Dank für euch, dass ihr gekommen seid.
Ja, und weiterhin entdecken wir noch viele weitere spannende Geschichten aus dem Jogelland. Pfiat euch und bis zur nächsten Folge von Geh, Schau, Hör.
Wird Geld.
Geh, Schau, Hör.
Ein Projekt der LIDA-Region Kraftspendedörfer Jogelland.
Unterstützt vom Bund, dem Land und der Europäischen Union.
Und wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere uns und bewerte uns.
Folge uns auf Instagram und Facebook und entdecke mehr auf www.jogelland.at.